Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Elena Gorgis.
Herzlich willkommen. Dem anderen zuhören, ohne ihn gleich in eine Box zu stecken, das hat heute der Satiriker Florian Schröder bei einem Abend des PEN Berlin am Theater in Gera versucht. Ob es gelungen ist, das erfahren wir gleich von ihm selbst. Bock, ein Theaterstück über männliche Sexualität, unter anderem damit hat das Theater an der Ruhr seine neue Spielzeit heute eröffnet und wir sind mit dabei und wir erfahren, wie die Ukrainer heute ihren Unabhängigkeitstag gefeiert haben und warum Kultur an diesem Tag so eine wichtige Rolle spielt. Es geht nicht immer nur darum, vor den eigenen Anhängern zu predigen, hat der Satiriker Florian Schröder mal gesagt, nämlich nachdem er 2020 auf eine Demo von Impfgegnern und Verschwörungsideologen in Stuttgart eingeladen wurde, weil die dachten, er sei einer von ihnen. Vielleicht hat ihn die Schriftstellervereinigung PEN Berlin deshalb zu ihrer Tour durch die ostdeutschen Bundesländer eingeladen, in denen bald gewählt wird. Diese Tour läuft unter dem Motto, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Fast 120 Schriftstellerinnen, Journalisten und KünstlerInnen machen mit. Heute hat diese Tour zum ersten Mal Halt in Thüringen gemacht, im Theater in Gera. Florian Schröder hat da gemeinsam mit dem Journalisten Georg Restle und der Journalistin Doris Akrap auf dem Podium gesessen. Und jetzt ist er in der Leitung. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Die Veranstaltung ist gerade zu Ende gegangen. Sie kommen gerade von der Bühne. Was war für ein Publikum da? Also war das eher eins, was Ihnen zugetan war oder eins, mit dem Sie sich streiten konnten?
Sowohl als auch. Also da waren viele Leute, die, sagen wir mal, schon eher zu denen gehören, die Befürworter des Öffentlich-Rechtlichen sind oder Befürworter des demokratischen Systems. Also es gab keine Faschisten, das kann man schon sagen. Aber tatsächlich gab es schon sehr viele kritische Nachfragen und es gab auch sehr viele Leute, die sehr viel Produktives zum Thema Meinungsfreiheit gesagt haben und auch sehr vieles, was sehr nachdenkenswert war. Denn so ist die Veranstaltung hier angelegt. Es ist nicht nur so, dass die zwei auf dem Podium die ganze Zeit miteinander reden, sondern das Publikum hat sehr viele Möglichkeiten, eigene Beiträge einzubringen und Fragen zu stellen. Und das hat es wirklich spannend gemacht.
Kannten Sie Gera schon von Ihren Kabarettauftritten?
Nein, ich muss sagen, ich war tatsächlich, glaube ich, ein einziges Mal hier, als ich mal irgendwann wegen der Deutschen Bahn hier gestrandet bin. Und deswegen war es auch mein erster Auftritt hier und es ist echt ein sensationell schönes Theater und eine sehr süße Stadt, die ich so noch nie wirklich gesehen hatte. Das sagen die Leute auch hier und da sind wir natürlich direkt beim Thema. Gera liegt so ein bisschen abseits, weil es nicht an dieser ICE-Linie liegt. Also es ist nicht Eisenach, es ist nicht Erfurt oder Gotha oder so. Und deswegen, weil man hier mit so einer kleinen, ganz süßen Regionalbahn von Leipzig rübergondelt, ist es halt auch ein Ort, den man leider viel zu wenig auf der Karte hat.
In einer Woche wird in Thüringen gewählt. Die letzte Umfrage sieht die AfD bei etwa 30%. Werden Sie Thüringen auch nach dem Wahlabend weiter besuchen?
Ich werde auch dann hingehen, wenn ich hier auftreten darf. Also wenn nicht irgendein AfD-Hansel irgendwas zu sagen hat, der mir vorschreiben will, was ich sagen darf und was ich nicht sagen darf oder mir gar Auftrittsverbot auferlegt. Das ist denen ja alles zuzutrauen, aber ich glaube nicht, dass es soweit kommt. Wenn das alles nicht der Fall ist und ich weiter das machen kann, was ich mache, dann komme ich sehr gerne. Ich habe sogar heute mit dem kaufmännischen Direktor des Theaters hier gesprochen und habe gesagt, das ist so ein schönes Haus, wirklich ein wunderschönes, altes, barockes Theater. Ich habe gesagt, hier will ich mal solo auftreten und er hat auch gleich zugesagt. Also das müssen die Thüringer jetzt möglich machen, indem sie Höcke verhindern.
Was kam denn da für Wortmeldungen aus dem Publikum? Wie steht's denn um die Meinungsfreiheit in Deutschland?
Na, es gibt schon sehr viele Leute, die den Eindruck haben, dass es schwieriger geworden ist, alles zu sagen. Es zweifelt keiner daran, dass wir de jure natürlich eine Meinungsfreiheit haben. Aber man spürt eben auch im Publikum eine große Unverzeihlichkeit. Also eine Unverzeihlichkeit, wenn Leute Fehler gemacht haben, wenn man selber etwas sagt, was vielleicht nicht eindeutig ist oder wenn man selbst an Zusammenhängen zweifelt, dass man sehr schnell eingeordnet wird und dass man sehr schnell in eine bestimmte Schublade gesteckt wird. Und das stimmt ja auch. Also wir haben, glaube ich, kein Problem mit Meinungsfreiheit, sondern mit einer gewissen Enge. Und das ist unsere eigene Enge, weil wir immer glauben, wir müssen den anderen sofort in Schubladen stecken. Und das hat eine Zuschauerin einen sehr schönen Satz gesagt. Sie hat gesagt, sie wünsche sich wertfreies Zuhören. Und das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges. Ich habe es dann spielerisches Zuhören genannt. Also nicht immer nur zu glauben, der andere steht unter Verdacht, sondern eher so zu jonglieren. Was erzählt er mir denn? Und was ist vielleicht auch im anderen selbst widersprüchlich?
Ja, und gleichzeitig erleben, glaube ich, viele ja dieses Zuhören ja auch an Weihnachten oder so in der Familie. Und dann hat man ja schon nach kurzer Zeit manchmal doch einen Puls von 180, weil man eben aus der eigenen Blase raustritt. Und das ist gar nicht so einfach. Ist das denn heute Abend irgendwie gelungen? Und wenn ja, ja, was ist das Geheimnis, dass man sich gegenseitig zuhören kann und so einen Raum schaffen kann, wo man auch mal mit Menschen in Begegnungen kommt, die nicht einem sofort bei jedem Satz zustimmen?
Also das Wesentliche ist, so haben wir es gegen Ende genannt, es gibt nicht nur Fitnessstudios für den Körper, es gibt auch sowas wie ein mentales Fitnessstudio. Das heißt, einfach auch sich nicht gezwungen sehen, sich irgendeiner Gruppe anzuschließen, offen zuzuhören, eine Meinung zu vertreten, nicht den anderen klein zu machen, aber zugleich auch nicht andauernd, sagen wir mal, sich zu entschuldigen oder zu glauben, man muss ganz vorsichtig sein, sondern ja, so eine Vitalität und sowas Spielerisches, in ein Gespräch zu gehen, in eine Auseinandersetzung, also weniger in einen Streit, das ist ja immer gleich mit so einer Aggression verbunden, sondern eher in eine Auseinandersetzung, wo man sich eben mal ein Stück weit wirklich, wie man im Wortsinne sagt, auseinandersetzt, um sich danach aber auch wieder zusammenzusetzen und vor allem nicht alles so furchtbar persönlich nehmen, sondern wissen, man kann auch in der Sache unterschiedlich sein und danach trotzdem zusammen Bier trinken gehen, weil man sich mag.
Ihr Kabarett ist ja keine Wohlfühlkomödie, sondern hält den Menschen im Sinne des klassischen Kabaretts oft sehr unangenehm den Spiegel vor. Ist das eine gute Strategie oder müssen sich in diesen Zeiten alle Demokraten mehr ja, den Rücken stärken und das Gemeinsame und dann auch die Harmonie suchen, was ja dann der Tod des Kabaretts wäre?
Richtig, also Harmonie ist wirklich überhaupt nicht mein Ansinnen, dann müsste ich meinen Beruf aufgeben, wenn ich das wollte. Aber tatsächlich haben wir eine Weile drüber geredet und eine Zuschauerin sagte auch, naja, aber wenn immer Satire alles ins Mehrdeutige verlagern will und gegen die Eindeutigkeit ist, wird dann nicht alles noch viel unübersichtlicher, wird dann alles nicht noch viel schwieriger. Und ich habe dann gesagt, naja, das Wesentliche ist, glaube ich, nicht die Frage, ob wir eindeutige Gags machen oder uneindeutige, sondern das Wichtige ist, dass wir die Welt verdichten, ohne sie zu verkürzen. Und das gilt für den Journalismus natürlich genau wie für die Kunst. Das heißt, man kann sehr viel zusammenfassen in einem Witz, in einer Pointe, aber in dem Moment, in dem man verkürzt, dann betreibt man das Geschäft derer, die man eigentlich angreift, nämlich der Populisten.
Ja, indem man dann auch vielleicht Witze auf Kosten anderer macht und dann selbst fein raus ist, oder?
Genau, also das Objekt der Satire ist immer zunächst der Satiriker selbst. Also das Beste ist, wenn ich über mich selbst lustig mache, wenn ich mich zu dem mache, den ich eigentlich angreife. Dann ist man in einer ganz anderen Sphäre und dann fällt es auch den Leuten viel leichter zu lachen, als wenn man immer nur glaubt, man ist sich jetzt einig, dass die da oben die Bösen sind oder eine bestimmte Partei. Das bringt sowieso nichts.
Okay, aber laut Umfragen stehen die populistischen Parteien bzw. die rechtsextremistische AfD zusammen mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Die stehen zusammen bei 50% in den Umfragen, muss man sagen. Da weiß man natürlich nicht, wie es am Wahlabend aussieht. Ist das jetzt irgendwie der Weg, wie das wieder gedrückt werden kann in der Zukunft? Oder haben wir die Ausfahrt verpasst als Demokratie?
Nein, das glaube ich nicht. Das wäre auch zu defätistisch und das würde sich ja fast schon wieder laben an so einer Weltuntergangsstimmung. Nein, das ist nicht der Fall. Ich glaube, Thüringen und das, was hier passiert, was auch immer am Wahlabend passiert, ist ein ganz großer Warnruf und auch ein Zeichen, dass sich sehr viel ändern muss. Aber das Ende aller Tage ist nicht erreicht. Ich glaube auch nicht, dass Höcke Ministerpräsident wird. Ich glaube immer noch, dass die Demokratie stärker ist. Aber wir sehen, dass wir eben offensichtlich in ganz vielen Bereichen, gerade auch in der gemeinsamen Auseinandersetzung, gewisse Defizite haben, sonst wären diese Parteien nicht so stark.
Der Satiriker Florian Schröder direkt nach dem Abend, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, vom Pen Berlin, diesmal in Gera. Die nächste Veranstaltung ist morgen in Heiligenstadt, dann mit der Schriftstellerin Katja Lange-Müller und der Journalistin Anastasia Tichomirova. Ich sag danke, Herr Schröder, dass Sie Zeit für Fazit hatten.
Danke auch.
Geheimnis. Unter diesem Wort, diesem Motto steht die Spielzeit vom Theater an der Ruhr in Mülheim. Da wird man neugierig, klar, aber es ist auch ein Motto, in das man viel hineinpacken kann. Stefan Keim hat sich für uns das Eröffnungswochenende angesehen mit 2 Theaterpremieren und einem Kunstparcours. Guten Abend.
Guten Abend.
Gestern gab es zu Beginn die Premiere eines Klassikers Ödipus von Sophokles, aber in der neuen Übersetzung von Roland Schimmelpfennig. Ödipus deckt ja bekanntlich das Geheimnis auf, dass er seine Mutter geheiratet und seinen Vater erschlagen hat. Ich glaube, so viel darf man nach mehr als 2000 Jahren ruhig mal spoilern. Und das hat dann auch fatale Folgen. In Mülheim inszeniert Alexander Klessinger, ein junger Regisseur, der gerade das Studium beendet hat. Herr Keim, wie geht er an diesen Klassiker heran?
Also zunächst einmal ist es wirklich ein grandioses Bühnenbild und eine tolle Optik. Das Ganze findet Open Air statt in diesem wunderschönen Raffelbergpark, ehemaligen Kurpark, in dem ja das Theater an der Ruhr liegt. Und da ist ein blutrotes Bühnenbild hineingebaut worden, das so ein bisschen an zusammenfallende, halb zusammengebrochene Häuser, also ein bisschen auch an diese antiken Städten erinnert. Und dann kommt das Ensemble von der Seite ganz in Weiß gekleidet durch den Wald hinein. Und auf der Bühne liegen auch ganz in Weiß, und da gibt's noch einen zweiten Regisseur, der für Maskenspiel zuständig ist, Mats Südhoff. Da liegen dann so halbe Köpfe, also ohne Mundpartie. Und die setzt sich das Ensemble auf, und nur wenn sie so eine Maske aufgesetzt haben, können sie sprechen. Das ist am Anfang mit vielen Schmerzen verbunden. Sie winden sich, als ob es sich hier auch um die Geburt des Menschen und nicht nur um die Geburt des Theaters handelt. Und dann spielen sie sich langsam frei. Also diese optische Setzung am Anfang, die ist wirklich faszinierend.
Und sucht der Abend irgendwie Bezüge zwischen dem antiken Drama und unserer heutigen Zeit, oder was ist der Ansatz?
Also jetzt nicht, dass da wirklich direkt drauf verwiesen würde, was gerade in der Gegenwart alles passiert. Aber es ist das Spiel des Ensembles, das da aufbricht. Am Anfang sehr stilisiert, wie ich es ja gerade auch schon angedeutet habe, auch in der Sprachbehandlung. Später wird das dann immer psychologischer und direkter. Hören wir vielleicht mal einen kleinen Ausschnitt Paulina Alpen, die den Ödipus spielt.
Beim heiligen Licht der Götter. Ich möchte diesen Tag nicht sehen müssen. Lieber möchte ich aus den Augen der Menschheit gehen, als mit anzusehen, wie diese Schande über mich heranbricht.
Also auch die ganze Zeit Musik im Hintergrund. Dieses immer realistischer Spielen verflacht allerdings auch ein wenig. Also nach diesem wirklich grandiosen Anfang verleppert die Aufführung so ein bisschen, wird dann einfach so ein bisschen zu Ende erzählt, ohne dass dann noch neue Impulse kamen. Ich fand das sehr in Ordnung und habe die Optik bis hinten hin auch genossen, aber da hätte man noch ein bisschen feiner arbeiten können.
Na gut, der Regisseur ist ja noch jung, der hat also noch hoffentlich viele Chancen. Das war also der Abend gestern. Heute gab es die zweite Premiere in Mülheim, und zwar etwas ganz anderes. Bock, ein Abend über Männlichkeitsbilder und männliche Sexualität nach dem gleichnamigen Sachbuch von Katja Lewina. Im Podcast auf der Webseite des Theaters an der Ruhr sagt die Regisseurin Katharina Stoll:
Ich bin auf wenig gestoßen über Männlichkeiten und Sexualität und finde das ein hochpolitisches Thema, was aber im Kleinen anfängt, und fand das irgendwie einfach total interessant, sich damit auseinanderzusetzen und eben zu gucken, was sind die unausgesprochenen Geheimnisse der männlichen Sexualität, mit denen wir uns auseinandersetzen können.
Katharina Stoll gehört zum feministischen und antikapitalistischen Kollektiv Glossy Pain aus Berlin. Was für ein Blick wirft sie auf die heutigen Männer?
Ach, einen durchaus von Sympathie geprägten Blick. Also gleich am Anfang sehen wir auf einer Filmleinwand einen Darsteller als Cowboy auf die Leinwand reiten. Dann steigt er vom Pferd, das Pferd grast auf der Leinwand weiter. Er kommt zu Fuß oder zu Stiefel dann auf die Bühne. Und dann wird erst einmal natürlich auch dieses männliche Selbstbild des Cowboys und des einsamen Verführers auch karikiert. Und es gibt also einiges wirklich zu lachen. Es gibt vier Leute auf der Bühne, eine Frau, ein Schauspieler im Rollstuhl ist auch dabei. Und dann gibt es so ein bisschen so eine Art Nummernrevue, wo das alles Mögliche abgehandelt wird. Zum Beispiel auch ganz konkret, wie hat ein Behinderter, der im Rollstuhl sitzt und kleinwüchsig ist, eigentlich Sex mit einer quasi normal großen Frau. Es gibt viele Momente der Einsamkeit am Schluss, auch über den Tod. Es wird sehr, sehr viel angetippt und wenig zu Ende erzählt.
Okay, wenig zu Ende erzählt, aber was Sie vorher gesagt hatten, das klang so, als würde es gelingen, aus diesem Sachbuch ein gutes Theaterstück zu machen.
Also es sind schon einige Bilder, die da entstanden sind. Es gibt einen Kiosk auf der Bühne, so eine Art Würstchenbude, die sich später in einen Blumenstand verwandelt. Es gibt einen Rasen. Also es gibt durchaus viele Einfälle, und es ist auch unterhaltsam. Also was die vier da auf der Bühne abfackeln, das ist wirklich interessant. Mir hat eben so ein bisschen etwas gefehlt. Es ist ein bisschen lustig, es ist ein bisschen melancholisch. Für mich hätte es auch mal ein bisschen mehr in die Extreme gehen können und ein bisschen mehr aufrütteln und berühren können. So durchschreitet man ein Themenfeld, fühlt sich gut unterhalten, es ist aber auch ein bisschen harmlos.
Dann zoomen wir jetzt noch mal ein bisschen raus und gucken uns die gesamte Spielzeiteröffnung an. Das Theater an der Ruhr hat ja seit der vergangenen Spielzeit ein neues Konzept. Das Ensemble spielt jetzt nicht mehr über die ganze Saison hinweg, sondern konzentriert an sogenannten drei Spielinseln. Da wird dann viel gezeigt, neben den Stücken auch Kunst, Konzerte, Lesungen. Das sind so richtig kleine Festivals. Geheimnis 1 läuft jetzt bis Mitte September. Wäre das auch ein Modell für andere Theater?
Ja, solange die Theater kein Abo-System haben, denn dann müssen sie natürlich über das Ganze, die ganze Spielzeit hinweg spielen und dann auch das entsprechende Programm bieten in seiner ganzen Vielfalt. Das Theater an der Ruhr in Mülheim tut das schon traditionell nicht und die hatten einfach festgestellt, irgendwie bröckelt ein bisschen so unser typisches Publikum und mit so einem Aufschlag kann man doch vielleicht auch mehr junge Leute erreichen. Zum Beispiel, dass die Ausstellung, die gerade läuft, von Studierenden aus Köln bestritten wird. Die bringen natürlich auch ihre Leute mit und auch die Zusammenarbeit mit vielen jüngeren Kollektiven aus dem freien Bereich, das haben die im letzten Jahr unter dem Thema Rausch zum ersten Mal gemacht und hatten damit wohl einen sehr, sehr schönen Erfolg. Spielen Freitag bis Sonntag sozusagen mit dem großen Besteck und am Donnerstag gibt es auch ein paar Sachen und ich finde das hochinteressant. Das ist schon ein Versuch, das Theater, wie wir es hier in den meisten Städten kennen, neu zu denken.
Stefan Keim über die Spielzeiteröffnung am Theater an der Ruhr. Herzlichen Dank.
Gerne.
Das niederländische Künstlerpaar Saskia Boddicke und Peter Greenaway sind für ihre immersiven und multimedialen Rauminstallationen bekannt. Damit haben sie schon manche Ausstellung sinnlich erfahrbar gemacht. Jetzt ist eine ihrer Installationen mal wieder in Deutschland zu erleben, und zwar in Potsdam in der Orangerie im Potsdamer Neuen Garten. Das Einstein-Forum hat diese Installation in Auftrag gegeben, um den 300. Geburtstag von Immanuel Kant zu feiern. Ihr Titel: Die Macht der Aufklärung. Walking with Kant. Und genau das hat unsere Kritikerin Barbara Wiegand gemacht und versucht herauszufinden, was uns Kant heute noch zu sagen hat.
Die Türen am Eingang der Orangerie schließen sich hinter uns und die Reise zurück ins Zeitalter der Aufklärung beginnt. In Kants Arbeitszimmer, in seinem Haus in Königsberg. Hier schrieb er seine Gedanken auf, tauschte sich in Briefen darüber aus. Denn tatsächlich hat der Mann, der so viel über Gott und die Welt nachdachte, nicht viel von dieser Welt gesehen, sagt Saskia Boddicke.
Er reiste nie. Stattdessen ging er jeden Tag spazieren. Er hatte seine strenge tägliche Routine. Er stand auf, zog sich an, ging raus. Das Ganze immer wieder zur gleichen Zeit. Nach Kant konnte man die Uhr stellen, sagten die Leute.
So ticken hier an der ersten Station der Installation dutzende Uhren an der Wand. Wie von Geisterhand geschrieben erscheinen die Worte Denk, Denk, Denk auf dem Schreibtisch. Sozusagen als kategorischer Imperativ.
Es heißt Walking with Kant. Denn es ist nicht einfach, die Aufklärung zu verstehen. Aber wir müssen es versuchen, mitzugehen mit diesen Ideen. Das haben wir hier wörtlich genommen, bei Walking with Kant.
Den Kosmos Kant hat Saskia Boddicke sehr sinnlich inszeniert, setzt vor allem auf die Kraft der Bilder und auf eine perfekte Filmästhetik, die wohl auch ihrem Ehemann Peter Greenaway zu verdanken ist. Genaueres erfährt man nicht, hält sich doch der berühmte Filmregisseur im Hintergrund und wirbt wohl vor allem mit seinem Namen für diese Ausstellung, die Kant neu beleuchten will und dabei alte Fragen stellt.
What are we?
What, for example, is God?
Wer oder was sind wir? Wer ist Gott? Was ist Wissen? Kant erscheint uns hier auf Videoscreens gleich mehrfach. Philosophiert etwa über die Freiheit auf der Basis von Bewusstsein und Moral.
I am free because of my consciousness.
When I dived into, als ich anfing, mich in Kant zu vertiefen, erkannte ich, wie wichtig es ist, die Idee der Aufklärung weiterzuentwickeln, das Verständnis davon. Und ich erkannte auch, wie wichtig Kants Philosophie heute ist.
Der Kant von heute, den die Niederländerin uns zeigt, ringt nicht nur mit seinen Gedanken, sondern versucht auch im Kampf gegen die drei apokalyptischen Reiter zu bestehen, die hier für Zerstörung, Krieg und Ungerechtigkeit stehen. Dinge, von denen manche meinen, dass Kants rational vernünftiges Denken ihnen erst den Boden bereitet hat. Doch eine wirkliche Auseinandersetzung damit findet hier nicht statt. Der Spaziergang bleibt eher schlaglichtartig und manchmal bis zur Kitschgrenze melodramatisch. Und wenn am Ende ein festlich gedeckter Tisch steht, ohne Gäste, dafür mit Rissen in den Tellern und mit einem Foto der kriegszerstörten Stadt Königsberg an der Wand, dann ist das eher ein stiller, aber vielleicht der stärkste Moment der Inszenierung. Er hält durch die Erkenntnis, dass Kants aufklärerische Ideale von Menschenwürde und Frieden der Völker die Welt vielleicht nicht zu einer besseren gemacht haben, dass aber die Hoffnung darauf bleibt. Bleiben muss. Ganz emotional und rein vernünftig gedacht.
Barbara Wiegand über die Macht der Aufklärung, Walking with Kant, eine Installation von Saskia Boddicke und Peter Greenaway in der Orangerie im Potsdamer Neuen Garten. Ein Monat lang ist sie jetzt dort zu erleben. Und die hat jetzt Christine Jensen.
Die Miterfinderin der beliebten DDR-Fernsehshow Ein Kessel Buntes, Evelyn Matt, ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Das sagte Moderator Wolfgang Lippert der Deutschen Presseagentur unter Verweis auf Informationen der Familie. Zuvor hatte die Super-Elu darüber berichtet. Ein Kessel Buntes war ein Zugpferd der Unterhaltung im DDR-Fernsehen und Redakteurin Matt so etwas wie die Mutter der Sendung. Evelyn Matt sei seine Entdeckerin, Chefin, Freundin und jahrzehntelang kluge Ratgeberin gewesen, sagte Lippert. Er war einer der Moderatoren der Sendung, die von 1972 bis 1992 zunächst im DDR-Fernsehen, ab 1991 in der ARD gesendet wurde. Vor über 240 Jahren schrieb Johann Wolfgang von Goethe sein Gedicht »Wanderers Nachtlied« mit Bleistift an einer Hauswand in Ilmenau. Seither ist das sogenannte Goethehäuschen berühmt. Im Jahr 1870 brannte das Gebäude zwar nieder, wurde danach aber originalgetreu wieder aufgebaut. Nun ist es kurz vor Goethes 275. Geburtstag am 28. August rundum renoviert worden. In den vergangenen Wochen sei unter anderem die Wandschalung erneuert und das Fachwerk instand gesetzt worden, teilte die Stadt Ilmenau mit. Auch die Fensterläden seien neu befestigt und kaputte Fußbodendielen erneuert worden. Die Kosten hätten sich auf rund 86.000 Euro belaufen. Der neue Weltmeister im Luftgitarrespielen heißt Zachary Knowles und kommt aus Kanada. Knowles setzte sich in der finnischen Stadt Oulu im Finale gegen 15 Konkurrenten durch. Die WM fand unter dem Motto »Make Air, not War« – »Macht Luft, nicht Krieg« statt. Die Weltmeisterschaft ist Teil des August-Festivals in der Region um Oulu mit Musik, Kunst, Literatur und Performance und wird seit 1996 ausgetragen.
Heute hat die Ukraine ihren 33. Unabhängigkeitstag gefeiert und es ist schon der dritte, seitdem Russland das ganze Land angegriffen hat. Unser Korrespondent vor Ort, Peter Sawicki, beobachtet Müdigkeit, Trauer und Erschöpfung angesichts der Lage, aber rund um den Unabhängigkeitstag auch, dass viele Menschen neue Kraft aus der eigenen Kultur schöpfen, Ausstellungen und Konzerte besuchen, die sich mit den ukrainischen Traditionen auseinandersetzen.
Im schnellen Rhythmus lässt eine in Schwarz gekleidete Männergruppe historische, folkloristische Klänge ertönen. Gitarre und Geige, Trommel und Flöte, dazu inbrünstiger Gesang. Die Lieder handeln von Patriotismus, Glaube sowie Unbeugsamkeit. Das Konzert im Hinterhof eines Museums im Zentrum Kiews ist nur eine von vielen Veranstaltungen vor dem ukrainischen Unabhängigkeitstag. Es ist ein lauer Sommerabend. Die Stuhlreihen auf dem Kopfsteinpflaster sind gefüllt. Viele stehen und wippen zu den Takten. Ivan, Mitte 30, ist begeistert. Ich bin extra zum Konzert gekommen. Sie spielen historische ukrainische Musik mit traditionellen Instrumenten. Das ist sehr interessant, ebenso der Ort. Das Museum ist das frühere Wohnhaus des Dichters Taras Schewtschenko, eine dörfliche Hütte mitten in der Stadt. Tanja, eine Frau Mitte 40, drückt ihre Leidenschaft noch emotionaler aus. Ohne Tränen kann ich die Musik nicht hören. Sie berührt mich im tiefsten Inneren. Die Atmosphäre ist so erhebend. Schauen Sie auch auf die Apfel- und Maulbeerbäume, wie zu Schewtschenkos Zeiten. Der ukrainische Nationaldichter Taras Schewtschenko lebte im 19. Jahrhundert, als es noch keine unabhängige Ukraine gab. Doch er trug mit seinen Werken stark zum Nationalbewusstsein bei. Heute ist er in der Ukraine eine Symbolfigur. Überhaupt zeigt sich beim Konzert im Schewtschenko-Museum, dass die ukrainische Kultur im Zuge der russischen Invasion ein gesellschaftlicher Anker geworden ist. Umso mehr rund um den Unabhängigkeitstag. Auch für Hanna Klimnik, die die Sowjetunion erlebt, sich aber nie mit ihr identifiziert hat, wie sie sagt. Ich komme aus Kiew und bin Ukrainerin. Diese Gruppe singt Lieder, die unsere Dichter schon vor Jahrhunderten geschrieben haben. Das ist unser Leben und unsere Kultur.
Einige Eindrücke aus Kiew von unserem Korrespondenten Peter Sawicki. Ja, wie genau wirkt Kultur als gesellschaftlicher Anker im Krieg und mit welchen Traditionen und Ritualen begehen Ukrainer ihren Unabhängigkeitstag? Darüber kann uns jetzt die Literaturwissenschaftlerin und Kulturmanagerin Oksana Matijuk mehr erzählen. Sie lebt in der westukrainischen Stadt Chernivtsi. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie wichtig ist dieser Nationalfeiertag insgesamt für die Ukrainer?
Ich glaube, es war für die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer immer sehr wichtig, zumindest meisten, die sich mit ihrem Land identifizieren konnten. Aber seit 3 Jahren ist es natürlich nochmal anders. Ich merke, dass selbst Menschen, die früher nie zum Beispiel zu den öffentlichen Kundgebungen gegangen sind oder sich irgendwie symbolisch präsentiert haben zu diesem Tag, heute ganz anders reagieren. Ich glaube, es ist wichtig, dass man zeigt, dass man sich der ukrainischen Identität bewusst ist, dass man symbolisch oder auch tatkräftig, wie auch immer, etwas macht. Und ich glaube, es liegt aber auch nicht so sehr daran, dass man etwas in der Öffentlichkeit macht oder zu den offiziellen Feierlichkeiten geht. Ich merke, dass die Menschen zum Beispiel untereinander viel öfter gratulieren, als früher der Fall war. Und es gibt sehr, sehr viele andere Möglichkeiten, etwas Wichtiges an diesem Tag zu tun. Zum Beispiel, ich wohne an den Ausläufen der Karpaten und meine ältere Nichte ist mit ihrer Familie und 3 weiteren Familien aus ihrem Bekanntenkreis in die Karpaten gefahren, um auf den höchsten Berg der Ukraine, auf den Hoverla, zu steigen. Und das mit 3 kleinen Kindern. Der jüngste Sohn ist 8 Monate. Das machen aber auch viele andere Menschen. Den höchsten Berg der Ukraine am 24. August zu besteigen, das ist auch eine Möglichkeit, den Tag besonders zu feiern. Oder man sitzt zusammen und stoßt auf diesen Tag an.
Eine Tradition ist, glaube ich, auch noch, dass man die traditionelle Wischiwanka trägt, so eine Bluse mit Stickereien. Sowas haben wir in Deutschland nicht, so eine Tradition. Was hat es damit auf sich?
Das ist wirklich eine sehr, sehr alte Tradition der Ukraine. In jeder Region gibt es Wischiwankas. Bestickte Hemden, die sind sehr unterschiedlich. Sie sind von den Ornamenten, von den Farben her, von den Modellen, vom Schnittart sehr unterschiedlich. Das ist eine jahrzehntelange Tradition. Die hat sich auch in der sowjetischen Zeit gehalten, vor allem in der ländlichen Gegend. Und ich glaube, es gibt kaum Menschen, die keine Wischiwanka zu Hause haben. Ich habe zum Beispiel ein ganz altes und deswegen wertvolles Hemd zu Hause. Meine Oma mütterlicherseits hat 1938 in diesem Hemd geheiratet. Wichtig war, dass die Frauen, es war ja immer Frauenarbeit, die Hemden zu besticken und herzustellen. Man hat sie früher aus Hanf zu Hause hergestellt. Man musste mehrere haben, eins für die Heirat, eins für den Alltag, eins für ganz besondere Anlässe. Und wir haben seit einigen Jahren auch ukraineweit den sogenannten Wischiwanka-Tag im Mai. Und da sieht es natürlich nochmal ganz anders aus. Es waren heute auch schon viele Menschen in Wischiwankas auf den Straßen. Aber im Mai, am 3. Donnerstag im Mai, sieht es absolut also einmalig aus, wenn, keine Ahnung, 90 oder vielleicht noch mehr Prozent der Menschen sehr unterschiedliche bestickten Hemden tragen. Ich glaube, das ist auch ein sehr starkes, sichtbares Symbol der ukrainischen Identität.
Sie haben die Sowjetunion gerade angesprochen. Seit 1991 ist die Ukraine ein unabhängiger Staat. Aber die ukrainischen Traditionen und die Sprache, die Literatur, die Kunst, das hat ja viele Jahrhunderte trotzdem sehr stark existiert und hat sich auch nicht kleinkriegen lassen, obwohl das ja mehrfach auch grausam versucht wurde, zum Beispiel von Stalin. Haben Sie eine Erklärung, warum die ukrainische Kultur sich bewahren konnte?
Es natürlich gibt keine einfache Erklärung dafür. Ich glaube, dass es immer Menschen gegeben hat und gibt und geben wird, die sich als Ukrainer verstanden haben, ganz egal, unter welchen Umständen sie lebten. Wir wissen, dass viele Ukrainer und Ukrainerinnen im Exil leben mussten. Wir wissen, dass es lange Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte keinen ukrainischen Staat gegeben hat. Aber solange es Menschen gibt, die sich mit einer Nation identifizieren, gibt es das alles, was Sie gerade angesprochen haben. Und wir wissen auch, dass es für die ukrainische Kultur, auch für die ukrainische Literatur, also das ist jetzt vielleicht eine provokante Aussage, auch deswegen günstiger war, dass es die sogenannte Exil-Ukraine gegeben hat, weil sich dort die Kultur und die Literatur, ich meine im Westen, in den USA, in Kanada, in Brasilien, in Deutschland übrigens auch, also überall dort, wo es die sogenannten Exil-Communities gegeben hat, die Kultur konnte sich normal entwickeln. Die Literatur konnte alle Literaturepochen oder Literaturstile mitmachen, die in der Sowjetunion natürlich nicht möglich waren. Insofern war das, wenn das jetzt auch ein bisschen paradox klingt, eine gute Situation, dass man nicht abgeschnitten war von der Welt.
Erleben Sie das auch so, wie das unser Korrespondent beschrieben hat, dass Kultur in Zeiten dieses brutalen Krieges eine Art Anker sein kann?
Absolut. Und das ist jetzt vielleicht so pauschal gesagt, aber ich merke, dass es ist vielleicht keine hohe Kunst. Aber auch heute zum Beispiel in der Stadt gab es eine große Menge an allen möglichen kleinen Kunst- und Kulturangeboten. Wortkonzerte. Zum Beispiel haben die Studenten der Universität auch ein größeres Konzert in der Fußgängerzone gemacht. Es ist keine große Kunst und es sind keine professionellen Sänger. Aber sie haben sich dahingestellt, haben mehrere Programmpunkte gemacht und haben natürlich Geld, also Spenden, für die Bedarfe der ukrainischen Streitkräfte gemacht. Bei den Kulturaktivitäten handelt es sich jetzt sehr, sehr oft auch mit das Spenden für die ukrainischen Streitkräfte gesammelt werden. Meistens für die technische Ausstattung, für die Drohnen, für die Generatoren.
Die Literaturwissenschaftlerin Oksana Matijuk aus Chernivtsi über den ukrainischen Unabhängigkeitstag. Herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen eine ruhige Nacht ohne Luftalarm.
Dankeschön.
Zu Beginn der Corona-Pandemie, da haben die Theater versucht, das Beste aus der Situation zu machen und möglichst schnell Inszenierungen zum Streamen zu entwickeln. Inzwischen ist man froh, wieder in den analogen Theaterraum zurückgekehrt zu sein. Am Badischen Staatstheater in Karlsruhe will man das Digitale aber nicht einmotten und geht stattdessen in der neuen Spielzeit mit einem spartenübergreifenden Digitaltheaterprojekt an den Start. Der Schauspiel- und Opernregisseur Kevin Bartz leitet es und Marie-Dominique Wetzel hat ihn getroffen.
Kevin Bartz weiß, dass seine Sparte Digitaltheater kein Selbstläufer ist und er bei vielen Theaterschaffenden und BesucherInnen noch Überzeugungsarbeit leisten muss. Er selbst erinnert sich mit Grauen an all die abgefilmten Theateraufführungen während der Corona-Pandemie, wo die SpielerInnen vor leeren Rängen standen und das Publikum allein zu Hause vorm Computerbildschirm saß.
Es war erstmal eine Negativerfahrung, weil wir gemerkt haben, dass in der Digitalisierung unserer Kunst das Essentielle des Theaters verloren geht, und zwar diese Begegnung zwischen Menschen, der politische Raum Theater, in dem wir uns unterhalten über die Inszenierung, das ist total verloren gegangen. Ich glaube nicht daran, dass Theater zu Hause auf der Couch stattfinden kann, sondern es gehört schon dazu, dass die Menschen ins Theater kommen müssen.
Deswegen ist sein Leitspruch nicht das Theater ins Digitale verlegen, sondern die digitale Technik ins Theater holen. Auch wenn Theater immer so analog wirkt, letztendlich sei auch diese Kunstform immer vom technischen Fortschritt beeinflusst worden, erklärt Kevin Bartz.
Das fängt in der Antike an. Also Deus Ex Machina, etwas, was bis heute unsere Dramaturgie beeinflusst, kommt daher, dass es einen großen Kran gab, dass man Mechanik verstanden hatte und Menschen ins Theater fliegen lassen konnte. Den nächsten Sprung haben wir im Naturalismus-Realismus. Der wäre nicht möglich gewesen ohne elektrisches Licht in geschlossenen Theaterräumen. Auch das hat die Geschichten verändert. Und das Regietheater in den 80er, 90er Jahren, der exzessive Einsatz von Video, um eine Welt darzustellen, die von Film und Fernsehen geprägt ist, auch das wäre nicht möglich gewesen, wenn wir nicht die Beamer gehabt hätten. Und jetzt gehen wir so gesehen den nächsten Evolutionsschritt und können neue Geschichten, neue Probleme abbilden mit digitalen Ästhetiken.
Deswegen geht es ihm auch nicht darum, digitale Techniken um ihrer selbst willen zu nutzen, also nur, weil man es eben jetzt kann. Ihr Einsatz sollte einen Mehrwert haben und möglichst auch inhaltlich bedingt sein, also bei Geschichten eingesetzt werden, die sich mit den Fragen unserer immer stärker digitalisierten Welt beschäftigen. Konkret will der gelernte Opern- und Schauspielregisseur in der ersten Spielzeit zum Beispiel eine Deepfake-Produktion aus seiner vorherigen Wirkungsstätte, dem Oldenburgischen Staatstheater, nach Karlsruhe bringen, die Tagesshow. Basierend auf Ideen des Publikums soll im Theaterraum eine fingierte Tagesschau-Ausgabe entstehen, die ausschließlich aus positiven Nachrichten besteht. Kevin Bartz ist sich bewusst, dass er sich damit in Zeiten wachsender Probleme mit Deepfake auf schwieriges Gelände wagt.
Es ist schon gerahmt bei uns. Der Abend ist ein Infotainment-Abend über die Geschichte der Lüge. Das fängt theatral an. Unser Schauspieler wird erstmal mit den Mitteln des Theaters in einen Tagesschau-Moderator verwandelt. Er wird geschminkt, er kriegt das Kostüm angezogen. Und wir beobachten ihn dabei, wie er die Rolle lernt, also wie Schauspieler arbeiten. Und der letzte Schritt ist, dass er sich am Ende vor eine Kamera stellt, vor unsere Videowall und ein Live-Deepfake sein Gesicht durch das eines Tagesschau-Moderators ersetzt. Da geht es natürlich ganz stark um Medienkompetenz, Deepfakes zu erkennen, zu begreifen, wie schwer es ist, das zu sehen.
Kevin Bartz weiß nur zu gut, dass er als Theatermacher dabei auf die Expertise von Fachleuten angewiesen ist. Deswegen ist er gerade dabei, sich in Karlsruhe zu vernetzen. Am ZKM, dem Zentrum für Kunst und Medien, arbeitet zum Beispiel Tina Lorenz. Sie hat bereits 2020 am Staatstheater Augsburg eine Abteilung Digitaltheater gegründet, die erste bundesweit. Das Badische Staatstheater ist also keinesfalls Pionier auf diesem Gebiet, aber es möchte mit der Einrichtung des Digitaltheaters nicht nur am Ball bleiben, sondern neue Möglichkeiten ausloten. Und das nicht nur ab und zu, sondern als fester Bestandteil des Spielplans über alle anderen Sparten hinweg. Streng genommen ist das neue Digitaltheater am Badischen Staatstheater auch gar keine separate Sparte und hat auch kein eigenes Ensemble.
Wir begreifen uns ein bisschen als ein Kompetenzzentrum, das Digitalität in alle Bereiche bringt. Wir sind Ansprechpartner und wir realisieren in den Sparten unsere Projekte.
In der ersten Spielzeit wird es also Kooperationen mit Oper, Schauspiel sowie dem Jugendtheater geben. Und zusammen mit dem Ballett bringt Kevin Bartz eine eigene Fassung von Goethes Zauberlehrling auf die Bühne. Mal sehen, wie bei Kevin Bartz dieses Lehrstück über das Bündnis zwischen Mensch und Maschine enden wird.
Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt fürs Digitaltheater. Wir wollen Ängste nicht schüren, sondern wir wollen auch Vertrauen aufbauen zur Technologie, weil dieser Terminator-Effekt, den haben wir jetzt genug durchexerziert. Jetzt ist mal der Punkt, realistisch und wissenschaftlich darauf zu gucken und zu schauen, wo geht das denn wirklich eigentlich hin. Aber das ist tatsächlich auch eine Recherchearbeit, weil das Projekt findet erst 2025 statt. Und wenn ich daran denke, was die KI im letzten Jahr für einen Schub gemacht hat, bin ich sehr gespannt, wo wir da landen, wenn wir nächstes Jahr mit dem Projekt anfangen.
Kevin Bartz im Beitrag von Marie-Dominique Wetzel über die neue Digitaltheater-Offensive am Badischen Staatstheater Karlsruhe. Die erste Mixed-Reality-Premiere ist dort am 14. September. Was haben die US-Demokraten für eine Show abgeliefert in der vergangenen Woche mit ihrem Parteitag? Aber reicht das, um Kamala Harris ins Oval Office zu tragen? Unter anderem darum geht's im Rückblick auf die Feuilletons der vergangenen Woche mit Ulrike Timm.
Eine langjährige Staatsanwältin gegen einen verurteilten Straftäter. Das ist kein schlechter Plot für einen Wahlkampf, meint die Süddeutsche Zeitung. Froh darüber, dass die Welt jetzt nicht mehr ständig nur auf Donald Trump schaut. Was für ein Parteitag, so Peter Burkhardt. Wer hätte das vor einem Monat gedacht? Damals sah es so aus, als würde Donald Trump ins Weiße Haus durchmarschieren. Yes, she can, sagt Barack Obama über Kamala Harris. Ja, kann sie's? Fragt die Süddeutsche zurück und führt an, es wird ein Spagat. Bislang sieht es so aus, als wolle es Harris allen recht machen. Ihr fehlt naturgemäß Bidens Expertise aus 50 Jahren Weltpolitik, der Umgang mit Kriegen, mit Despoten. Vor allem aber verweist der Autor auf die innenpolitische Situation in den Vereinigten Staaten. Washingtons Establishment wird jenseits der Metropolen oft verachtet. Die Ironie ist, dass das ausgerechnet einem Baulöwen und Serienlügner aus New York so viel Zulauf bescherte. Deshalb zog nach 8 Jahren Barack Obama einst nicht Hillary Clinton ins Weiße Haus, sondern Donald Trump. Kamala Harris hat nun die Aufgabe, es besser zu machen. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung schöpft Hoffnung aus der neuen Tonlage, die Kamala Harris und ihr Best Buddy Tim Walz anschlagen. Statt sich wie bisher über die absurden und offensichtlichen Lügen Trumps zu empören, haben die beiden ihren Ansatz geändert. Sie verspotten ihren Konkurrenten oder ernster betonen, echte Anführer verbringen nicht den ganzen Tag damit, andere zu beleidigen. Damit wird Trump nicht mehr als übermächtige Bedrohung dargestellt, sondern als das, was er ist, einfach weird, lesen wir in der FAS. Trotzdem, da muss noch mehr Butter bei die Fische, so der Tenor zahlreicher Kommentare aus Politik und Kultur in dieser Woche. Ob's dann langt, werden wir erst im November sehen. Vorher wird noch in Thüringen und Sachsen gewählt, wo die AfD wie auch das Bündnis Sarah Wagenknecht mit einem starken Ergebnis rechnen. Im Vorfeld besuchte Rüdiger Schaper vom Tagesspiegel das Kunstfest Weimar und spricht von Idyll und Gefahr. Es fühlt sich seltsam an. In Weimar ist man auch schnell in Kunstparadiesen. Goethe und Schiller, Nietzsche und Liszt, die grünen Parkanlagen, das Bratwurst-Idyll. Wie erschreckend ist es, wenn die russische Kulturwissenschaftlerin Irina Scherbakowa vor dem Deutschen Nationaltheater steht, dem Gründungsort der Weimarer Republik, und appelliert: Schätzen Sie die Demokratie und die Freiheit. Wofür wir kämpfen, lautet das Motto des Kunstfests Weimar. Das Bild der Woche, es stinkt uns fast aus der Zeit entgegen. Zwei hochgradig verschimmelte Orangen und eine Blüte, die ihre besten Tage auch schon längst gesehen haben. Das ist Kunst, steht für heitere Vergeblichkeit und stammt von Bobby Doherty. Wo wohnt die Hoffnung? Wo bleibt der Fortschritt? Fragt die Zeit angesichts des Gammelobstes und findet die Antwort im Komposthaufen. Ja, Hanno Rauterberg schickt uns beherzt und feuilletonistisch elegant einmal quer durchs Verrotten. Im Komposthaufen, da ist Zersetzung, da ist Verwandlung, es gärt und dampft, es kommt etwas in Gang. Das Ende ist der Anfang. Jeder Gärtner weiß, aus dem größten Mist kann noch was werden. Und wie Hanno Rauterbergs Spürnase dann umgräbt, von gesellschaftlicher Spaltung und Sprachlosigkeit über die Frage nach Sarg- oder Turbo-Urnenbestattung bis hin zum Homo Humus mit der gewissen Heilserwartung, das hat was, finden Sie in der Zeit. Kompostieren ist ein Transformationsprozess, schauen wir also nach weiteren Veränderungen. Wein oder kein Wein? Das ist die Frage der Süddeutschen Zeitung. Es gibt Bier und Spirituosen ohne Alkohol, warum also nicht auch Wein, dem die Prozente fehlen? Ein schwieriges Unterfangen. Basis ist immer Wein mit Alkohol, hat Elisabeth Dostert gelernt, der muss entzogen werden. In den am weitesten verbreiteten Verfahren der Vakuumdestillation und der Schleuderkegelkolonne, so heißt das wirklich, wird erhitzt, mit den Prozenten geht auch viel Aroma verloren, das muss dann wieder zugeführt werden. Die Herstellung ist purer Stress für den Wein, meint Weinkönigin Annalena Baum. Was dabei rauskommt, behält ein leises Kocharoma und ist meist wegen des ganzen Umstands noch teurer als das Urprodukt, aber klar, alkoholfreier Wein bedient ganz neue Zielgruppen. Was für eine grundehrliche Angelegenheit ist da ein still vor sich hingärender Komposthaufen. Gleich noch eine Transformation. Wie wäre es in einer Welt, wo die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen oft nicht mehr als für 3 Minuten langt, nochmal ordentlich Speed zu geben, fragt die Welt unter der Überschrift, wie man Thielemann Beine macht. Dazu muss man wissen, dass der Dirigent Christian Thielemann die musikalische Bedächtigkeit pflegt und einer seiner Hausgötter, Anton Bruckner nämlich, in seinen Sinfonien auch immer lange Zeit braucht, um aus dem Quark zu kommen. Wenn man das nun mittels Beschleunigungsprogramm in den Turbo schickt, könne man Dirigenten und Musik hyperaktive TikTok-Tänze aufführen sehen, schreibt Elmar Krekeler. Chopins Minutenwalzer kriegt man so problemlos unter 50 Sekunden. Mit ein bisschen Taschenspielerei wird selbst Mahlers Neunte für TikToker halbwegs konsumierbar. 30 Tracks für 80 Minuten. An Wagners Ring, okay, da müsste Katharina Wagner wohl noch mal ran. Die Musik geht dabei wohl komposti. Aber Dirigenten herumwirbeln, gucken, geht ja auch ohne Ton und wem's gefällt. Nehmen Sie noch diese Schlagzeile der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung mit ins verbleibende Wochenende. Mit guten Menschen ist es perfekt.
Ulrike Timm mit dem Wochenrückblick unserer Kulturpresseschau. Das war Fazit für heute. Mein Name ist Elena Gorges.